über Übersetzen. Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Nachdem Larissa Schippel und ich ja beim letzten Mal bei mir zu Hause saßen und uns so ein bisschen in die Übersetzungsgeschichte reingewagt haben, sind wir jetzt heute wieder im Kunstquartier Bethanien, wieder im ehemaligen Clubraum. Aber ich musste meine Kollegin gar nicht rausschmeißen, sondern es ist so ein ganz ruhiger Samstagnachmittag, obwohl da ist auch eine kleine Demo draußen. Aber das Haus ist leer und wir wollen jetzt einen weiteren Blick aufs Übersetzen werfen. Wir reisen ja immer so ein bisschen mit euch durch die Welt und ich lade mal Leute ein, die uns immer wieder mal in ein anderes Land mitnehmen. Da hatten wir den arabischen Raum, ein bisschen Russland, englischen Krimi waren wir schon drin. Und jetzt kürzlich hat uns Lavinia Knopf-Walling auch ein bisschen gezeigt, wie sich die Welt für blinde Menschen darstellt und welche Rolle Übersetzen für Blinde spielt eigentlich. Das war auch spannend, fand ich. Ja, und ich freue mich super, dass alle ZuhörerInnen jede Reise mit uns mitmachen und immer so nett zurückmelden, was ihnen gefallen hat und was sie noch hören wollen und immer dabei bleiben. Und das finde ich echt total nett. Und wir nehmen nämlich eure Anregungen total gerne auf. Und deswegen haben wir heute nämlich jemanden zu Gast, den wir schon eigentlich ziemlich lange erwartet haben, weil immer mal wieder werde ich gefragt, was ist denn eigentlich mit den Kinder- und Jugendbüchern? Wer übersetzt die? Wie funktioniert das? Was hat es damit auf sich? Ich weiß es ja selber nicht. Ich habe nur jahrelang vorgelesen, meinen Söhnen, bin passionierte Vorleserin. Aber Silke Hachmeister, die kennt sich richtig aus und die haben wir uns jetzt nämlich heute eingeladen. Sie ist Übersetzerin von Kinder- und Jugendliteratur aus dem Englischen und Niederländischen, hat in Publizistik promoviert und dann zunächst als Lektorin gearbeitet in einem Kinder- und Jugendbuchverlag, bevor sie sich dann als freie Übersetzerin selbstständig gemacht hat und ist dann auch vielfach ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2002 und 2004, dem Lurch des Jahres 2007.
Lux,
dem Lux des Jahres 2007.
Lurch wäre auch gut.
Und dem Gustav Heidemann Friedenspreis 2007. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin, promovierte Translationswissenschaftlerin und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Wir haben ja schon über einiges hier im Podcast gesprochen, aber wie gesagt, es haben sich schon ZuhörerInnen gemeldet und die möchten gerne hören, was es mit den Kinderbüchern auf sich hat. Das ist ja ein Thema, was uns eigentlich alle angeht. Erst haben wir als Kinder die Kinderbücher und Jugendbücher verschlungen, dann kam so eine kurze Pause, wo wir hauptsächlich Partys gemacht haben, geraucht oder demonstrieren waren und dann haben wir angefangen, unseren Kindern vorzulesen oder den Kindern von unseren Freundinnen vorzulesen oder zumindest einige von uns. Und dann, wenn man so eine Stunde gelesen hatte, dann wurde noch weiter gequengelt, lies weiter! Und dann spätestens dann wusste man, es ist echt wichtig, dass ein Kinderbuch gut geschrieben ist und eben so gut übersetzt ist, damit man das überhaupt so lange vorlesen kann. Und daher freue ich mich jetzt besonders, dass wir Silke zu Gast haben. Du hast ja auch nicht nur Kinderbücher übersetzt, du hast auch ein Kinderbuch geschrieben.
Ja, das ist schon eine Weile her, Anfang der 2000er Jahre, ich glaube ja. 2002 oder so. Miep muss mit.
Ganz
süß. Das war ein Erstlesebuch, das bei Oettinger erschienen ist.
Ja, über ein Stofftier.
Genau, das Stofftier war auch mein eigenes Stofftier tatsächlich. Und das Stofftier sprach auch, das war so ein kleines Spiel.
Ja,
und dann dachte ich, daraus muss man irgendwie eine Geschichte mal machen. Und diese Maus, die war einfach sehr lebendig und wollte unbedingt in ein Buch.
Voll süß.
Hat echt
ganz
Spaß
süßes
gemacht.
Buch war das. Ja, und ansonsten übersetzt du aus dem Niederländischen so ganz großartige Bücher, wie das, was ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe von Huskaya.
Sehr gut ausgesprochen.
Wir alle für immer zusammen. Das hat auch ganz toll Spaß gemacht. Und du übersetzt so viele Bücher, dass ich die jetzt hier gar nicht aufzählen kann, sonst kommen wir hier nämlich gar nicht durch mit unserer halben Stunde. Aber alles ist in den Shownotes. Alle Übersetzungen und alle Bücher, alles über das wir reden, kommt in die Shownotes. Da könnt ihr das nachlesen. Weil nebenbei übersetzt Silke noch die Tribute von Panem und die Bissreihe von Stefanie Meyer. Also die sagt jetzt sicher dem einen oder anderen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was. Also du hast in Publizistik promoviert, hast Soziologie und Anglistik studiert. Mhm. Gut, Anglistik gut. Aber wie bist du denn dann dazu gekommen, Kinderbuchübersetzerin zu werden?
Also eigentlich wollte ich schon, als ich 16 war, Lektorin werden, Verlagslektorin. Und gar nicht unbedingt Kinderbuchlektorin damals, obwohl ich Kinder- und Jugendbücher auch immer sehr mochte und auch als Kind natürlich wahnsinnig viel gelesen habe. Aber erstmal interessierte ich mich sehr für Literatur allgemein und Lektorin war mein Traumberuf. Aber ich habe mich dann so ein bisschen informiert und erfahren, dass es sehr schwierig ist zu planen, ich möchte Lektorin werden. Dafür gibt es eigentlich keinen vorgeschriebenen Weg.
Ja.
Man könnte dann Germanistik studieren und vielleicht noch Anglistik oder Romanistik oder was auch immer und dann irgendwie versuchen, ein Praktikum im Verlag zu ergattern, was aber auch tausende anderer Germanistikstudentinnen gerne möchten.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe auf Nummer sicher, ich studiere Kommunikationswissenschaften, dann kann ich immer noch, wenn das mit dem Verlag nicht klappt, Journalistin werden. Also einfach bei einer Zeitung arbeiten. Das erschien mir weniger unrealistisch als dieser Lektorinnen-Traum.
Genau. Wie kommt man denn mit 16 dazu, Lektorin zu werden? Weil das ist ja ungewöhnlich, oder? Ich könnte mir... Kann ich gar nichts drunter vorstellen, vielleicht.
Ich kam tatsächlich darauf, weil ich mich immer wahnsinnig für Gedichte interessiert habe damals, also auch so ein bisschen schwärmerisch, pubertär, auch selber Gedichte geschrieben damals und so, ne, mit 14, 15 dann, naja. Und dann hatte ich ein Gedichtband, eine Sammlung moderner deutscher Gedichte und hinten drin stand jeweils die Vita dieser Dichter und ganz viele von denen waren Lektor.
Ach so. Im
eigentlichen Beruf oder waren irgendwie mal Lektor gewesen. Und dann habe ich mich mit dem Beruf, also da habe ich erstmal erfahren, dass es diesen Beruf gibt und habe mich dann damit beschäftigt. Was ist das eigentlich? Was macht man als Lektor? Und das fand ich dann super spannend.
Was ist denn das eigentlich genau? Was macht man denn eigentlich als Lektorin?
Genau, also was macht man als Lektorin? Heutzutage ist das ein bisschen anders als damals. Damals, als ich dann tatsächlich Lektorin wurde in meinem ersten Beruf, hat man noch ganz viel Textarbeit gemacht. Also das eine war die Programmgestaltung, natürlich Titel einkaufen, entscheiden zusammen mit den anderen Verlagsmitarbeitern, welche Titel kommen in unser Programm. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viel redigieren und Zusammenarbeit mit den Autoren, mit den Übersetzern.
Das heißt, die Auswahl an sich, also das ist ja eigentlich so das Interessante, finde ich, ne? Also an der Auswahl beteiligt zu sein.
Ja.
Wir hatten nämlich Sebastian Gugolz zu Gast als Verleger. Der ist ja ein Ein-Mann-Verlag und er erzählt, wie man die aussucht, die Bücher, dass er halt fährt, in die nordischen Länder sich überlegt und man merkt auch so ein persönliches Interesse am Ganzen und er nimmt nur übersetzte Bücher und so. Das hat er uns alles ziemlich genau erzählt und ich habe mich gefragt, dieser Auswahlprozess für Kinder und Jugendliche, Literatur, als du Lektorin warst, wie stark kann man da Einfluss nehmen? Also ist das dann deine Aufgabe zu gucken, welche niederländischen Bücher gehst du zu Buchmessen?
Ja, genau. Und die Verlage schicken mir natürlich auch immer Bücher zu. Teilweise Bücher, die ich auf den Buchmessen bestellt habe, wo ich gesagt habe, das klingt interessant, das möchte ich prüfen. Und dann damals, ja, entweder liest man es dann selber, wenn man die Sprache lesen kann, oder man schickt es je nachdem dann an die Übersetzer, sind das ja zumeist, die die Sprache beherrschen und die haben dann Gutachten schreiben darüber. Ne? Auf diese Weise kam ich übrigens Schlenker zum Niederländischen, weil in dem Dressler Verlag, in dem ich gearbeitet habe, sehr viele Bücher aus dem Niederländischen erschienen. Und dann hat mich das sehr gestört, dass ich diese Bücher gar nicht selber lesen konnte. Und auch niemand sonst im Verlag konnte Niederländisch.
Ach so.
Wir haben die Bücher dann wirklich paketeweise immer zu den Übersetzerinnen geschickt, die uns dann ein Gutachten geschrieben haben. Und ich hätte gerne selber vorher gewusst, wie klingt dieses Buch eigentlich. Oder, oder auch schon mal eine gewisse Vorauswahl getroffen. Manchmal merkt man ja schon nach wenigen Seiten, das ist nichts, was ich gerne veröffentlichen möchte. Und dann habe ich angefangen, Niederländisch zu lernen. Also ich hatte nicht Niederländisch studiert, sondern ich habe das während meiner Zeit im Dressler Verlag angefangen zu lernen.
Wegen der Bücher?
Wegen der Bücher.
Ach, das ist ja toll. Mhm.
Und hätte nicht gedacht, dass ich mal Übersetzerin werden würde. Weil ich weiß auch noch, dass mir der Lektor, bei dem ich damals war, bei Rowohlt, sagte, also die Übersetzer, das sind so die Allerärmsten. So, ne? Die müssen arbeiten, bis sie tot umfallen, weil sie so wenig Geld verdienen. Und das fand ich schon so ein bisschen abschreckend, obwohl ich nie sehr materialistisch war. Also ich habe nie gedacht, dass ich jetzt reich werden will mit meinem Beruf, aber so richtig arm sein und arbeiten müssen, bis man tot umfällt, was jetzt übrigens mein Traum wäre, zu arbeiten, bis ich tot umfalle. Aber damals klang das so schlimm.
Das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir werden alle übersetzen.
Ja, ich hoffe.
Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen so einem Kinderbuchverlag und einem anderen Verlag? Also was ist das, was so reizvoll ist?
Also reizvoll sind natürlich erstmal die Bücher, aber auch die ganze Atmosphäre in dieser Kinder-Jugendbuchszene ist schon speziell. Also man hat hauptsächlich wirklich mit total netten Menschen zu tun. Das ist, weiß nicht, in der Belletristik hat man bestimmt auch mit ganz vielen netten und interessanten Menschen zu tun, aber die nehmen sich vielleicht auch so einen Ticken wichtiger. Ich kenne das
total gut, weil ich arbeite ganz viel für Festivals, für Theaterfestivals und meine Sternstunde ist, wenn ich fürs Augenblick mal Festival, Kinder- und Jugendtheaterfestival arbeiten kann, weil ich auch finde, das sind wahnsinnig nette Menschen, die sich nicht so wichtig nehmen.
Genau. Ja. Es sind ja auch viele Frauen, also nicht, dass Männer nicht auch nett sind, aber es ist so eine ganz kollegiale Szene. Es ist eben auch eine kleinere, überschaubare Szene. Man kennt sich, also man kennt ganz viele Leute und es ist wenig konkurrenziell, zumindest erlebe ich das jetzt so als Übersetzerin so, wenn man im Verlag sitzt. selber drin ist, ist das vielleicht nochmal anders. Ne? Mhm. Aber auch in meiner Zeit als Lektorin hatte ich jetzt nicht wahnsinnige Konkurrenzkämpfe.
Mhm. Ja. Das heißt, du bist dann umgeschwenkt, also du hast dann Niederländisch gelernt, wegen dem Verlag, weil es in dem Programm relativ viel gab schon. Und dann hast du erst angefangen, aus dem Niederländischen zu übersetzen langsam.
Ja, das war ja gar nicht mein Plan. Also ich war ja erst
Du warst ja in deinem Traumberuf gelandet eigentlich.
Ich konnte dann wirklich auch die Bücher lesen und selber prüfen. Das ging unheimlich schnell. Das ist natürlich beim Niederländischen sehr dankbar, wenn man sprachbegabt ist, kann man als Deutsche das Niederländische sehr schnell lernen. Ne? Mhm. Ich habe zeitgleich Italienisch gelernt. Da bin ich nie auf dieses Niveau eigentlich gekommen, ne? Wie beim Niederländischen, dass ich wirklich problemlos Romane direkt lesen konnte nach kürzester Zeit. Das war toll und dann musste ich nicht mehr alles den Übersetzerinnen schicken zum Prüfen, sondern konnte schon vorher eine gewisse Auswahl treffen und konnte natürlich auch die Übersetzung kompetenter betreuen. Ich war natürlich nicht so gut damals dann im Niederländischen noch nicht, wie die Übersetzerinnen selber, aber trotzdem konnte ich das parallel lesen und konnte das einfach besser beurteilen. Sonst könnte man ja vielleicht auch mal übersehen, dass was fehlt oder so, ne? Das wäre mir jetzt nicht passiert, weil ich es immer mitlesen konnte.
Aha. Und wie kam das, dass die niederländische Literatur da so einen großen Anteil hat an dem Verlag? Ist das typisch für Kinder?
Ja, das ist einfach so, dass nach dem Englischen, würde ich sagen, kommen die Niederländer, die Belgier, also die Flamen, also nicht die französischen Belgier, sondern die nicht die Wallonen, sondern die Flamen und die Skandinavier. Aha. Also Oettinger ist natürlich traditionell nach Skandinavien orientiert, ne? Also Astrid Lindgren und so. Also sehr viel aus Schweden, Dänemark, Norwegen, aber eben auch, ich kann es jetzt prozentual nicht sagen, wie es damals war, aber Niederlande und Belgien spielten eine große Rolle.
Aha. Und liegt es dann daran, weil ich habe mich schon gefragt, ich war jetzt also in der Vorbereitung auf diesen Podcast, bin ich dann zu Hugendubel gegangen nach München und habe deine Übersetzung gesucht, weil du hast ja wirklich wahnsinnig viel übersetzt und hatte sehr viel Spaß mit einer Buchhändlerin dort. Die hat mir dann nach und nach alles von Silke Hachmeister gebracht, die war ganz begeistert. Also schöne Grüße, sie hört uns bestimmt auch zu. Und da stand ich vor diesem Buchregal der Jugendbuchliteratur und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie viel aus dem Englischen übersetzt wird und wie viel Fantasy übersetzt wird. Ja. Und welche Rolle diese ganze Literatur spielt. Ich habe mich gefragt, wie ist das jetzt eine neue Entwicklung, weil von meinem Gefühl, aus meiner Zeit hatte ich auch das Gefühl, wir sind eher so orientiert durch Astrid Lindgren Richtung Norden, Richtung Schweden. Man hat uns immer so mit in diese schwedischen Welten reingenommen. Und jetzt, wenn ich mir das Bücherregal angucke, hatte ich das Gefühl, die wird man ja hauptsächlich mit nach Amerika genommen.
Das stimmt. Ist das also so? Die Fantasy-Welle fing ja mit Harry Potter an. Mhm. Wann war das eigentlich? Anfang der 90er? Oder wann war das?
Mitte der 90er. Da war mein Sohn klein, ja.
Mitte der 90er. Ja. Genau, Anfang der 90er war ich ja im Verlag und da war Fantasy überhaupt kein Ding. Ich weiß noch, dass wir damals ein ganz tolles Buch an Land gezogen haben, fand ich. Das war tatsächlich ein Fantasy-Buch, aber das war so super geschrieben. Das war, glaube ich, britisch. Das hieß das Abradiesel. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Autor. Und das hat uns alle total geflasht, alle im Lektorat. Wir liebten dieses Buch. Das war auch wirklich gigantisch. Und das ist total gefloppt. Niemand wollte Fantasy lesen zu der Zeit. Vielleicht lag es jetzt auch nicht nur daran, vielleicht stimmte auch was mit dem Cover nicht oder keine Ahnung. Es traf jedenfalls nicht den Zeitgeist damals. Ja. Ne? Ich habe später oft noch an dieses Buch gedacht und habe gedacht, das würde bestimmt jetzt total gut ankommen.
Und jetzt ist es nicht mehr da?
Nein, das war natürlich dann auch nur kurz lieferbar, ne? Nur zwei Jahre oder so. Dann verschwinden diese Bücher dann wieder in der Versenkung.
Stimmt.
Wenn sie gar nicht erfolgreich sind, das hat keine 3000 Stück, glaube ich, verkauft. Ne? Das war wirklich, Und wir haben alle gedacht, das wird der Knüller.
Das ist jetzt ein Geheimtipp. Jetzt könnt ihr euch alle aufmachen zu Booklooker und gucken, ob ihr antiquarisch das Abradiesel findet.
Das war auch ganz, ganz toll übersetzt von Irmela Brender damals.
Auch noch?
Ja, also es war echt, also ich fand es super. Ja. Und Cornelia Funke schrieb damals schon, die war ja damals Autorin bei Dressler und schrieb damals schon gerne fantastische Geschichten, das wollte aber eigentlich keiner haben. Alle wollten immer, dass sie die wilden Hühner schreibt und, also das war noch nicht mal die wilden Hühner. Da schrieb sie Bücher, die waren gar nicht besonders erfolgreich, ne?
Ja.
Die liefen ganz gut, aber also man kannte jetzt nicht Cornelia Funke, ist jetzt die erfolgreichste deutsche Autorin überhaupt wahrscheinlich sogar. Mhm. Nicht nur Jugendbuchautorin, sondern überhaupt wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Autorin. Und damals war das so, ganz netter Erfolg, aber jetzt nicht so, ne, dass man da jetzt drauf gewartet hätte, auf die nächste Funke. So wie heutzutage.
Ja.
Und die fantastischen Bücher, das war eher so, das verkaufen wir nicht so gut, sondern dann eher lieber was Realistisches.
Ja.
Und dann hat sie die wilden, dadurch, ich glaube, dass der Verlag das sogar verlangt hat, mehr oder weniger, dass dadurch die wilden Hühner dann irgendwie zustande kamen. Das war jetzt, also ihr Herz schlug schon immer eher für die Fantasy. Mhm.
Ja. Das heißt, es hat sich so verändert und das kann man wahrscheinlich nicht genau nachvollziehen, wie sowas passiert. Aber ich fand es sehr, sehr auffällig. Also die Verantwortung ist ja hoch, ne? Wie stark das unsere Jugend dann prägt.
Ja.
Was sie lesen, wohin wir sie führen eigentlich. Ne? Also es sind ganz andere Welten, als ich gelesen habe. Mhm. Auch Tribute von Panem. Das sind ja nicht Bücher, mit denen ich groß geworden bin. Es ist spannend, aber das sind ja Bücher, die sind, was habe ich geguckt? 4 Millionen Mal verkauft in Deutschland. Oh,
das wusste ich jetzt nicht.
Also, aber ich habe es gestern nachgeguckt.
Es ist ja sehr grausam schon auch, ne? Also
ja.
Aber es wird ja auch erst ab 14 empfohlen eigentlich. Ja. Und es lesen auch viele Erwachsene, muss man sagen. Ne?
Das ist, macht wahrscheinlich die Anzahl aus. Wie ist denn das mit der Fantasy? Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn ich so reinlese in die Bücher, das ist ja schon wahnsinnig bildhaft, was da beschrieben wird. Ne? Also die Fantasiefiguren oder ich kenne jetzt wahrscheinlich also nicht so viel, aber Drachenwelten und Farbwelten und was da alles beschrieben wird. Also worauf kommt es da an beim Übersetzen? Ist das besonders schwierig oder besonders leicht?
Es ist da schwierig, wenn man Begriffe übertragen muss, die man so nicht aus dem Englischen direkt übernehmen kann. Man muss dann eben irgendwelche guten, farbigen, bildlichen Begriffe finden, die auch im Deutschen irgendwas evozieren, was ähnliches wie im Original. Und die einfach sich auch gut anhören. Und teilweise weiß man natürlich noch nicht, welche Begriffe sind wirklich wichtig, weil man kennt diesen einen Band vielleicht, man kennt aber noch nicht den nächsten. Da muss man immer sehr genau gucken, dass man nicht irgendwas übersieht, was vielleicht wichtig ist oder noch werden könnte.
Also was sind das für Begriffe? Was meinst du genau damit? Also
ja, wie zum Beispiel die Arena in den Hunger Games, also in den Tributen von Panem. Ich überlege gerade, ich vergesse immer ganz schnell die Originalbegriffe. Wenn ich das übersetzt habe, dann weiß ich nicht mehr, wie das im Original nochmal hieß.
Das macht nichts. Also so Orte oder Orte oder sprechende Namen. Namen oder solche Sachen wahrscheinlich, ne?
Genau, also viel wirklich die Orte, dass man die irgendwie bezeichnet. Die Distrikte, das musste man sich ja, ne? Ich meine, das hieß auf Englisch jetzt auch District. Aber musst du ja überlegen, soll das jetzt im Deutschen auch Distrikt heißen oder will man das irgendwie anders nennen? Will man das Bezirk vielleicht nennen oder will man es vielleicht District nennen, wie im Englischen? Also man muss es ja irgendwie, man muss bei jedem dieser Begriffe sich eben vergegenwärtigen, das ist jetzt wichtig, das wird immer wieder auftauchen in jedem Band. Und das ist eben immer eine Entscheidung.
Ah, das ist eigentlich ganz interessant, weil du bist sozusagen viel freier als bei einer realistischeren Literatur, ne? Die Autorin selber erfindet Welten und Begriffe und Bezeichnungen und damit kannst du auch eigentlich viel freier erfinden, ne?
Das stimmt, ja. Das ist natürlich ein Vorteil.
Und wie ist das? Also, das sind ja Bücher, ja, die eine Riesenauflage haben, also Millionen von Leser haben, im Prinzip von LeserInnen. Und die beäugen das ja auch. Ich kenne das nur von den Harry Potter Übersetzungen. Die beurteilen ja auch die Übersetzungen, ne? Also die lesen ja praktisch parallel. Ich weiß auch bei Biss, meine Patentochter hat sich das von mir gewünscht und ich als natürlich Studierte habe gedacht, das kann das Kind ja wohl auf Englisch lesen. Da war sie aber erst 14 und kurz erzürnt, aber es hat sie natürlich dann auch gelesen. Aber dann fangen die ja alle an zu vergleichen, ne? Die fangen ja an, Übersetzungen zu vergleichen und zu diskutieren.
Die vergleichen auch zum Beispiel die Zitate aus der, es gab jetzt ja nochmal einen neuen Band von Stephanie Meyer. In diesem neuen Buch wurden teilweise Dialoge zitiert, die in den Vorgängerbüchern vorkamen und ich habe die dann teilweise mit gutem Grund und wirklich bewusst so entschieden anders übersetzt. Das wurde dann aber von den Fans moniert und so auch nach dem Motto, die können nicht mal abschreiben aus dem letzten Band oder so.
Ah, und warum hattest du die anders übersetzt?
Teilweise, weil mir Sachen aufgefallen sind, die nicht so gut waren in der Vorgängerversion. Oder auch, weil es ist ja auch eine andere Perspektive. Also es wird ja aus der anderen Perspektive erzählt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist einmal aus der Sicht des Mädchens geschrieben, der von Bella. Und in dem neuen Band wird alles aus Edwards Sicht, aus Sicht des Vampirs erzählt. Und ich habe mir dann gedacht, diese Dialoge, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja die Erinnerung jeweils von Bella und von Edward. Und wer behauptet denn, dass sie das so und so genau gesagt haben? Das ist ja nirgendwo festgehalten. Das ist ja keine Bibel. Ne? Also selbst die Bibel ist ja auch, das ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Denn auch in der Bibel werden die Dinge ja immer wieder anders beschrieben, weil jemand anders sie anders erinnert oder anders weitererzählt hat.
Aber im Englischen waren sie praktisch wortgleich.
Im Englischen waren sie tatsächlich wortgleich. Das spricht jetzt natürlich dagegen, was daran zu ändern.
Nee, aber wir hatten ja, wir haben eine Folge über Neuübersetzungen gemacht und da hat Larissa genau mit uns darüber gesprochen, wie ein Text sich weiterentwickelt und dass er sich eben in Übersetzung weiterentwickelt. Das zeigt es eigentlich im Prinzip nur nochmal, dass du dir überlegt hast, aus der jetzigen Perspektive hat sich was geändert und du einfach das nochmal anders darstellst. Aber interessant finde ich eigentlich total, da wird ja auch Kinder- und Jugendliteratur wird da wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen unterschätzt. Deine Arbeit wird wahrscheinlich auch, natürlich, du bist hoch dekoriert mit Preisen, aber natürlich nimmt man das vielleicht nicht so ernst, wie wenn jemand Celine oder so übersetzt. Und gleichzeitig gibt es ein Heer von Kritikern im Netz. Also ja. Ich glaube, es gibt ja wohl niemand, der so stark kritisiert wird wie so Harry Potter oder wahrscheinlich auch Tribute vom Panem, ne? Also da habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen. Bei Harry Potter weiß ich es eher, weil ich eine Diplomarbeit dazu betreut habe. Aber das ist eigentlich spannend. Wie gehst du damit um? Fühlst du dich angegriffen?
Ein bisschen schon. Also ich würde dann schon gerne mit so jemandem mal persönlich sprechen und das erklären, warum ich das gemacht habe. Das steht dann da halt in irgendwelchen Amazon-Rezensionen. Und im Verlag haben die sich dann doch ein bisschen darüber geärgert, dass sie gesagt haben, wir hätten uns doch einfach dran halten sollen vielleicht. Aber ich stehe eigentlich dazu.
Und antwortest du
den? Nee, es ist nicht an mich persönlich gegangen. Nee, also das ich lese es dann in einer Amazon-Rezension und denke so, okay, dass jemand ernsthaft denkt, ich wäre nicht in der Lage, die Dialoge aus dem ersten Band abzuschreiben, das ist ja schon eher komisch.
Da braucht man nicht drüber zu reden. Aber dann kommt ja bei diesen Übersetzungen, das hatten wir mit Karin Wittun auch besprochen, bei diesen Übersetzungen kommt ja dazu, das ist ja ein wahnsinniger ökonomischer Faktor, solche Bücher. Also davon lebt ja ein Verlag. Da hast du dann wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, deine Familie zu ernähren. Ja, es hilft wahrscheinlich, wenn man so einen Bestseller übersetzt. Der ökonomische Faktor spielt ja dann eine total große Rolle bei diesen Büchern. Und das hat ja für dich als Übersetzerin auch eine Auswirkung. Das heißt, es gibt ja keine Zeit für diese Übersetzung, ne? Du musst die ja unglaublich schnell übersetzen. Ne?
Ja, deshalb haben wir tatsächlich ja dieses neue Biss-Buch zu viert übersetzt.
Zu viert?
Ja, weil das in der Zeit von mir alleine gar nicht zu leisten gewesen wäre.
Wie geht
und
das?
Und auch nicht zu zweit und auch nicht zu dritt.
Ehrlich? Ja. Wie viel Zeit habt ihr denn? Weil
in dem Fall hatten wir, glaube ich, ich kann das leider, das hätte ich vorher nochmal nachschauen sollen. Das waren, glaube ich, 800 oder 900 Seiten oder waren es sogar 1000 und wir hatten 6 Wochen Zeit.
Okay.
Also wir hatten dann leider auch nicht mehr die Zeit, uns untereinander groß abzusprechen, sondern das musste dann die arme Lektorin im Verlag alles angleichen. Das war schon eine Herausforderung, auch für das Lektorat.
Ja.
Weil wir natürlich alle vier auch etwas unterschiedlich. Also ich kannte natürlich das Buch. Ich war in den zweiten Band allerdings auch erst eingestiegen. Den ersten Band hatte ja Carsten Kredel übersetzt, der dann nicht mehr weitermachen wollte. Also der wurde jetzt nicht irgendwie, ne?
Ja.
Der hatte dann einen besseren Job und hat dann im Verlag gearbeitet. Und dann wurde ich nochmal gefragt und bin dann in den zweiten Band eingestiegen. Und also ich kannte aber jetzt natürlich den Ton und ich wusste, wie die Leute ticken und wie Edward tickt und wie Bella tickt. Aber die anderen sind da halt neu eingestiegen, die KollegInnen. Und die übersetzen natürlich teilweise anders als ich. Also jeder übersetzt so, wie er eben übersetzt und oder sie.
Das finde ich eigentlich.
Man kann sich da auch nicht auf einen Ton eingrooven.
Schwierig bei diesen Zeiten, ne? Also weil ich wusste, ich hatte, also Tribute von Panem habt ihr 2 Monate, das habe ich im Deutschlandfunk gehört, hast ein schönes Interview gegeben. Mhm. 2 Monate für 680 Seiten. Und ich weiß, mit Karin Wittun haben wir über Simon Beckett gesprochen, die übersetzen auch zu zweit, weil je berühmter so ein Buch ist, je mehr man sich erwartet finanziell, desto schneller muss es offensichtlich gehen.
Ja, genau, die Vorschüsse sind dann so hoch, dass das natürlich auch schnell wieder eingespielt werden muss.
Ja, das ist, ich finde das Wahnsinn, weil ich meine, zu viert in 6 Wochen 1000 Seiten zu übersetzen, das kann man, ihr könnt es machen natürlich.
In dem Fall war es übrigens so, dass der amerikanische Verlag das Ersterscheinungsdatum festgelegt hat. Also das war jetzt gar nicht der Verlag, der gesagt hat, ihr müsst so schnell sein, sondern es war der amerikanische Verlag, der verlangt hat, dass das Buch so schnell erscheinen muss.
Aha.
Also
das
war Bedingung des Vertrags.
Okay, da kann man sich nicht gegen wehren, ne? Das sind dann wirtschaftliche
Zwänge. Genau, das sind dann, ne? Dann sonst würde man, ich weiß nicht, ob man vielleicht sonst gar nicht den Zuschlag für das Buch kriegen würde, das weiß ich jetzt nicht. So bin ich da jetzt auch nicht drin in den Verhandlungen, aber das war so. Das sollte einfach zeitgleich mit dem Originalbuch dann erscheinen hier in Deutschland und dann war der Tag festgelegt.
Das ist ja Wahnsinn, weil Karin hat uns ein bisschen erzählt, wie das bei Simon Beckett ging, dass sie sozusagen kapitelweise immer abwechselnd übersetzt haben, sich dann abgestimmt haben und überlesen haben. Du hast auch bei dem Tribute von Panem Buch das erzählt.
Das haben wir auch so gemacht bei dem
Peter
neuesten.
Klöss, ne?
Genau.
Das habt ihr auch so gemacht und auch immer gegenseitig euch und ihr kennt euch auch gut und ihr arbeitet Hand in Hand und so. Aber bei 4 Leuten?
Genau, wir kannten uns auch gar nicht alle.
Da habt ihr dann praktisch nicht mehr untereinander kommuniziert oder doch? Also für
immer mal wieder, doch, aber ja, nicht im Detail, das geht ja gar nicht.
Aber da bräuchte man dann aber Terminologielisten. Da muss man ja, gerade wenn man diese Neuschöpfung hat in der Fantasy, wenn man jetzt irgendwie sich Orte und
ja, aber das war ja im Grunde eine Nacherzählung des ersten Bandes.
Ach so, und dann geht das
weiter. Und dann ging das. Also es gab jetzt eigentlich keine wahnsinnigen Neuschöpfungen, glaube ich. Also es gab ein paar Begriffe, wo wir dann, ne, dann haben wir schon in die Runde geschrieben. Wir hatten natürlich einen gemeinsamen Chat und dann haben wir geschrieben, das habe ich so und so genannt.
Ja.
Ne, so, wenn man die erste war, die an der Stelle war.
Aber das ist ja eigentlich, ich meine, diese Verantwortung, das ist ja das bei der Kinder- und Jugendbuchliteratur, die Verantwortung ist hoch. Das heißt, wir geben unseren jungen Menschen, die wollen wir ans Lesen ranführen, sie lesen diese Bücher alle und eigentlich ist das die Sprache, mit der sie groß werden. Und wenn ich mich jetzt an mein Hugendubel-Erlebnis zurückerinnere, das heißt, sie werden ja mit Übersetzungen groß. Das ist super. Ich meine, ihr könnt ja auch toll übersetzen, aber das ist ja eine irrsinnige Verantwortung, die ihr habt in dem Moment. Das heißt, ihr prägt die Sprache der Kinder und Jugendlichen.
Ja, gut, dass ich da nicht in jedem Moment dran denke.
Ja. Nein, aber mir ist es so aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, und dann kriegt man so wenig Zeit dafür. Das ist eigentlich nicht richtig.
Ja, das ist ein bisschen schade, wenn man sich so beeilen muss, ne? Aber es ist eben manchmal so. Dafür hat man bei anderen Büchern dann wieder mehr Zeit. Da kann man sich da ein bisschen mehr Gedanken machen und kann die 3-4 Durchgänge machen, die man eigentlich braucht.
Das ist wahrscheinlich genau. Es ist dieses, gerade die Bücher, von denen man gut leben kann, die diese großen Auflagen kriegen, die entstehen unter so einem wahnsinnigen Druck. Das ist ja dann auch das, was du kannst als super professionelle Übersetzerin. Du kannst das halt machen. Das können halt auch nicht viele. Das ist ja da auch das. Deswegen sind es ja dann auch die Besten, die diese Bücher übersetzen, sozusagen. Und zur Belohnung kriegt man eben sehr gut Tantiemen und hat ein finanzielles Polster, um dann eben diese schönen, wunderbaren niederländischen Bücher zu machen.
Zum Beispiel.
Ne? Da sind wir wieder, weil wir alle
von denen ich gerne mal wieder mehr übersetzen würde.
Ja,
übrigens.
Also, ja.
Hallo, falls das jemand hört da draußen.
weil ich habe auch gedacht, es ist ja auch spannend, wenn man mal wieder ein bisschen Literatur aus europäischen Ländern liest, weil das ist toll mit diesen amerikanischen Welten, aber die allermeisten Menschen werden ja nie nach Amerika kommen. Die fahren da ja nicht hin in Urlaub. Also ein paar im Moment nicht und dann aber auch nur Leute, die Geld haben natürlich. Mhm. Sonst nicht. Aber nach Holland fährt ja doch schon mal jemand. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir waren ja alle in Holland. Wir waren ja nicht in Manhattan. Wir waren natürlich in Nordwijk.
Wo wart ihr? In Nordwijk? Ah, ja, schön. Ich war mal in Katwijk.
Ja, Katwijk war auch.
Herrlich.
Genau. Mehr Deutsche als Niederländer. Aber deswegen ist es ja eigentlich so toll, dass uns über die Literatur das nochmal anders nahegebracht wird. Mhm. Auf was kommt es denn da an beim Niederländischen auf das Übersetzen? Oder was macht es aus?
Also wenn man als deutsche Übersetzerin aus dem Niederländischen übersetzt, muss man erstmal natürlich aufpassen, dass man nicht denkt, das ist die gleiche Sprache, nur irgendwie so. Also das müssen wir jetzt natürlich nicht. Aber das denkt man, also wenn man anfängt, aus dem Niederländischen zu übersetzen, passieren einem wahrscheinlich nochmal ab und zu solche Sachen, dass man Strukturen übernimmt, die eigentlich nicht richtig deutsch sind oder die man nicht als typisch niederländisch erkennt, sondern wo man denkt, das ist jetzt eine Eigenart des Autors oder so.
Ja.
Also das Niederländische, ich habe das heute nochmal gedacht, mir ist nochmal sowas Lustiges in die Hände gefallen bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar das Motto des Messeschwerpunkts 2016 der Niederländer. Ne? Weißt du, wie das hieß? Zufällig?
Nee.
Das hieß, dies ist, was wir teilen.
Ah.
Wie klingt das für dich?
Ja, komisch ein bisschen.
Bisschen komisch, ne? Auf Niederländisch, dit is wat we delen. Auf Englisch haben sie es genannt, this is what we share. Das klingt okay, ne? Oder? Ich meine, ich bin jetzt keine Muttersprachlerin, aber das klingt für mich nicht so sehr merkwürdig wie, dies ist, was wir teilen.
Ja.
Also wenn ich das übersetzen würde, dit is wat we delen, würde ich irgendwie sowas schreiben wie, das haben wir gemeinsam.
Das ist die Gefahr, dass man zu Zieltexten, also zu nah an den Ausgangstext rankommt. Immer sich ganz nah am Niederländischen entlanghangelt, weil die Strukturen so gleich sind und dadurch diese falschen Freunde produziert. Und dann ist mir aufgefallen, als ich das Buch gelesen habe, Wir alle für immer zusammen, dass da so ganz diverse Familienstrukturen gleich beschrieben worden sind.
Ja.
Also das ist mir aufgefallen, ist mir überhaupt, dann habe ich noch ein bisschen einen anderen nachgelesen und dann ist mir aufgefallen, ja, der Blick ist irgendwie bunter, so auf Familien. Also da wurde gleich beschrieben, meine Eltern können zwei Männer sein, zwei Frauen sein, ich kann aus dem Reagenzglas sein, ich kann meinen Vater kennen oder nicht und es ist auch egal, wie, wir sind irgendwie alle eine Familie. Da habe ich gedacht, das ist...
Das vor allen Dingen Anfang der 2000er, ne? Weil es war nicht jetzt. Das Buch ist ja schon älter.
Ja.
Und das finde ich auch sehr erstaunlich. Also ich fand es auch damals schon erstaunlich. Also sowas hatte ich auf Deutsch noch nicht gelesen.
Ja.
Die Literatur ist viel tabuloser. Man nimmt die Kinder auch viel ernster. Man schützt sie nicht so vor irgendwelchen Realitäten, wie in der deutschen Literatur oder gar in der amerikanischen, wo ja schon immer so heile Familienwelten beschrieben werden.
Genau.
Und sich am Ende immer alles so fügt, meistens. Dass sie sich alle ganz doll wieder lieb haben. Und dass ja doch die Eltern nur das Beste für das Kind wollten und so weiter. Und da wird doch eine etwas differenziertere, fragilere Welt.
Also ein realistischer Blick im Prinzip auf unsere jetzige Welt. Ne? Also
genau.
Die Welt, ich habe das, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja genau, so ist es halt.
Und es wird auch nicht alles entschuldigt. Es wird eben auch, ein Vater kann eben auch mal, der kann eben auch versagen als Vater.
Ja.
Und kann eben auch kein guter Vater sein. Das gibt es ja, dass Väter keine guten Väter sind.
Es gibt auch keine guten Mütter, genau, gibt's alles.
Ne? Genau.
Ja. Und das liest man aber selten.
Also und diese Kinderfiguren sind aber immer, die lassen sich so nicht unterkriegen, nicht so leicht. Ne? Die sind nicht so schüchtern wie die. Also die deutschen Kinderbuchhelden oder Jugendbuchhelden, die sind ja oft so introvertiert, schüchtern. Und die niederländischen, die kommen mir jetzt, ich verallgemeinere das jetzt stark. Ne? Das ist natürlich, gilt natürlich nicht für jedes Buch. Aber die sind oft schon irgendwie frecher, selbstbewusster, kesser, schlagfertig.
Ja.
Ja. Das finde ich interessant. Ja, also auch zum Beispiel Anna Wolz ist jetzt eine sehr bekannte Kinderbuchautorin im Niederländischen, übersetzt von Andrea Kleitmann. Die beschreibt auch solche Kindertypen, ne? Die eben so, ja, die in problematischen Verhältnissen oft aufwachsen, die aber irgendwie selber nach einer Lösung suchen und auch Ideen haben und irgendwie sich so freistrampeln.
Also gestärkt werden eigentlich, ja, durch, genau, ihr Umfeld, ja, was ja super schön ist und was ja auch die Realität teilweise, ja, widerspiegelt. Mhm. Ach, das ist schön.
Ich meine, im Deutschen gibt es ja sowas auch. Es ist dann oft immer ein bisschen didaktischer in der deutschen Kinderliteratur. Das ist bei den Niederländern nicht so.
Ist es denn so, dass das jetzt, wie merkst du denn, dass jetzt zurzeit weniger aus dem Niederländischen übersetzt wird oder dass das sich gerade bricht?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass weniger übersetzt wird. Also es sind immer so Peaks, wenn diese Schwerpunkte waren, wurde immer wahnsinnig viel übersetzt, aber durchschnittlich werden, glaube ich, 80 Bücher aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt jedes Jahr. Jetzt alles zusammengenommen, soweit ich weiß, oder? Ja, 85 Neuerscheinungen hatte ich mir notiert in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Mhm. Wie viele Kinderbücher, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber ich glaube nicht, dass es weniger geworden ist. Mhm. Ich übersetze weniger aus dem Niederländischen.
Sehr gut.
Weil ich einfach zum einen, weil ich wahnsinnig viel aus dem Englischen übersetze, aber auch, weil ich in den letzten Jahren einfach sehr mit der Erziehung meiner Kinder beschäftigt war. Ne? Eigentlich, ja, seit sie auf der Welt sind, also seit 18 Jahren. Und kaum noch in Holland war. Also ich war früher jedes Jahr einen Monat fast in Amsterdam im Übersetzerhaus und das war ich seitdem kein einziges Mal mehr. Mhm. Also ich kann mich nicht einfach einen Monat ausklinken aus meiner Familie und dann gehen einem auch so ein bisschen die Kontakte verloren.
Ja. Gleichzeitig ist ja genau das auch, was dich, also deine eigenen Kinder wahrscheinlich, die dich auch immer wieder da hingebracht haben oder denen du ja auch viel vorliest, mit denen du viel mit Kindern.
Das stimmt und vor allen Dingen halten die meine Sprache up to date, das ist wirklich gut.
Das stimmt.
Und ich kann sie immer fragen, wenn ich irgendwas nicht verstehe, irgendwelche Instagram-Ausdrücke oder so, wo sie mir dann sagen können, oh, das weiß doch jeder.
Das stimmt, das mache ich auch immer, das frage ich auch immer meinen Sohn. Aber da ist es eigentlich, was ich muss das im Theater, ja auch im zeitgenössischen Theater, muss ich das viel machen, so abgleichen mit Sprache, je nachdem, welche Ebene. Aber du hast das wahrscheinlich auch im Jugendbuch, ist das wahrscheinlich sehr präsent auch, ne?
Ja.
Wie übersetzt man das? Also du kannst ja auch nicht zu sehr an den Zeitgeist gehen.
Nein, ich muss natürlich immer gucken, gibt es das Wort jetzt schon ein bisschen länger oder ist das wirklich so ganz neu? Dann nehme ich es natürlich nicht. Mhm. Also nicht für ein Buch, das jetzt gedruckt wird und das dann mehrere Jahre auf dem Markt ist und dann ist vielleicht dieses Wort in einem Jahr schon wieder völlig out. Mhm. Aber wenn das jetzt schon ein paar Jahre so gesagt wird, dann mache ich das schon. Also manchmal habe ich auch einfach Lust, bestimmte Ausdrücke irgendwie mal so auszuprobieren, die gar nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehören, aber ich denke, das passt jetzt irgendwie zu dem Typen. Mir fällt jetzt da natürlich auch wieder kein Beispiel ein.
Und da lässt du dann deine Kinder auch nochmal drüber gucken und dir das absegnen sozusagen teilweise.
Da frage ich teilweise. Oder es sind dann vielleicht auch Wörter, die ich bei meinen Kindern täglich höre.
Ja.
Dann denke ich, okay, dann kann ich das jetzt auch mal, ne, das sagen die jetzt schon seit 2 Jahren, dann kann ich das jetzt auch schon mal im Buch verwenden.
Die andere Frage ist ja, die ich mir immer stelle, für wen sind diese Bücher eigentlich? Sind die Kinderbücher? Also sowas wie jetzt Wir alle für immer zusammen. Das sind ja so Bücher an der Grenze. Das heißt, sind das Bücher für Kinder, die Kinder lesen, oder sind das Bücher zum Vorlesen für Kinder? Macht das einen Unterschied? Gibt es da eine Altersgrenze oder?
Das kann man natürlich nicht so richtig zu fassen kriegen, ne? Das wissen wir natürlich nicht so genau. Also klar, in dem Alter kaufen die Kinder sich ihre Bücher meist noch nicht selber. Das heißt, sie bekommen sie gekauft von den Tanten, den Omas, den Müttern, den Vätern. Und ob die Kinder sie dann selber lesen oder ob sie die vorgelesen kriegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Pollecke-Reihe meinen Kindern vorgelesen.
Aber wie ist das für dich fürs Übersetzen? Also spielt es eine Rolle? Weil ich weiß ja, wenn ich ein Theaterstück übersetze, dann weiß ich, das muss auf der Bühne gesprochen werden. Mhm. Dann lese ich mir das vor. Dann weiß ich schon ganz genau, also okay, das muss sprechbar sein. Damit müssen die Schauspielerinnen arbeiten können. Und bei dem Kinderbuch ist mir heute aufgefallen, es ist ja im Prinzip das Gleiche. Es muss lesbar sein.
Ja, das stimmt. Also das habe ich auch tatsächlich laut gelesen, nochmal im letzten Durchgang. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das eigentlich mit jedem Buch, aber oft habe ich die Zeit nicht. Damals hatte ich die Zeit und da sind ja auch viele Gedichte drin, die auch einfach gesprochen gut klingen müssen. Das finde ich ganz wichtig. Und das habe ich alles laut gelesen. Ja,
und sehr dialogisch.
Es ist sehr dialogisch, ja. Also genau, bei Dialogen finde ich auch, man muss die einfach mal gesprochen haben, sonst weiß man nicht, ob die auch wirklich sitzen.
Ja. Ist es überhaupt was die Kinderliteratur auszeichnet, dass es sehr dialogisch ist?
Nee, also, kann man so nicht sagen. Nee? Also es gibt auch Bücher, die weniger dialogisch sind.
Und wie ist das mit den Satzstrukturen und so? Ist es, wenn du jetzt für Kinder übersetzt, übersetzt du dann bewusst in einer einfachen Syntax auf eine bestimmte Art oder weißt du, was du ja, vokabularisch zumuten kannst den Kindern, oder machst du dir da irgendwelche Gedanken, je nach Altersgruppe oder so, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich versuche da natürlich meinen AutorInnen treu zu bleiben, aber da hakt es dann manchmal mit den LektorInnen, ne? Also da haben wir dann manchmal schon Diskussionen. Also wenn, sagen wir mal, wenn das Originalbuch bei Kate war das jetzt sehr stark, bei diesem einen Fall für Kate von Hannah Peck, genau. Mhm. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Kinderbuch in Bezug auf die Altersgruppe, ne? Das Vokabular ist wahnsinnig schwierig. Also echt very sophisticated.
Für welche Altersgruppe ist das Buch?
Ab 6.
Ah, okay.
Und da habe ich viel hin und her diskutiert mit der Lektorin, weil sie das schon so ein bisschen runterdimmen wollte. Und ich wollte das erst nicht. Ich wollte das schon gerne so übersetzen, wie es auch geschrieben ist.
Ja.
Aber es ist schon, also ich verstehe das absolut aus Verlagssicht, dass das natürlich auch verstanden werden soll von Kindern und dass es nicht abschrecken soll.
Ja.
Denn so viele, es waren wirklich viele Fremdwörter auch drin.
Aber das ist im Englischen auch.
Es ist im Englischen auch. Aber natürlich sind Fremdwörter im Englischen auch nicht ganz so fremd wie im Deutschen. Mhm. Also die haben ja sowieso einen höheren Anteil an lateinischen Wörtern.
Mhm.
Aber klar, ich denke, dass auch ein englisches Kind, das dieses Buch auf Englisch liest, ganz viele Wörter nicht verstehen wird.
Mhm.
Und die haben das eben in Kauf genommen.
Aber das ist ja auch wahrscheinlich genau die Sache, ne? Das macht einen großen Unterschied. Ein sechsjähriges Kind kann ja das Buch gar nicht lesen, eigentlich. Kriegt es ja vorgelesen.
Ja.
Und dann gibt es ja praktisch die Möglichkeit des Erklärens. Macht man ja die ganze Zeit, wenn man Kinderbücher vorliest.
Genau.
Ne? Das ist im Prinzip wie ein doppelter Text.
Also zum Beispiel Andrea Steinhöfel, die Bücher, die haben wir komplett,
wir
haben wir zu dritt auf dem Sofa gesessen und gelesen.
Natürlich.
Und uns zusammen kaputt gelacht.
Ja, genau, haben wir auch gemacht. Aber das ist es ja wahrscheinlich auch, weil das haben ja meine Kinder auch gesagt, die Bücher sind ja langweilig, also nicht deins. Aber diese Erstlesebücher, da passiert ja nicht viel gleichzeitig. Es sind kleine Geschichten, die teilweise ja auch wirklich ein bisschen langweilig sind. Und gleichzeitig kann man schon solche richtigen, dicken Bücher wie Steinhöfel, kann man schon vorgelesen bekommen. Und da klafft irgendwie so eine große Lücke, fanden meine Söhne immer. Dass das irgendwie sehr, sehr unterschiedlich ist. Ist eigentlich schwierig, um die Kinder dann wirklich ans Lesen zu kriegen. Ne?
Ja.
Vielleicht ist das dann auch der Reiz der Fantasy-Literatur.
Das stimmt.
Dass
also
das
Harry Potter
wollen.
Haben ja einige schon, lesen ja einige schon mit 9 oder
genau.
so. Also sehr fortgeschrittene Kinder.
Vielleicht ist es auch was, um sich zu emanzipieren von uns, weil das lesen wir dann nicht mehr vor. Da haben wir immer was zu meckern.
Stimmt.
Genau. Aha, das heißt, du bist zwischen den Generationen tätig und zwischen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit eigentlich, ne? Kinderbücher sind zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Ja.
Das ist einerseits so ein Performance-Text für Erwachsene und
das
andererseits
stimmt.
einer, den die Kinder lesen müssen.
Das stimmt. Also zumindest bis zu einem gewissen Alter, ne? Also dann bei den Büchern ab 12, ab 14 ist das natürlich dann anders. Das sind dann ja im Grunde literarische Werke, je nach, ne? Es gibt natürlich welche mit mehr Anspruch, mit weniger Anspruch, aber das sind im Grunde ja Bücher wie Erwachsenenbücher, nur mit anderen Themen.
Was mich noch interessieren würde, wie ist denn das jetzt so vom Buchmarkt her? Wer ist die Zielgruppe genau? Du hast es gerade schon gesagt, aber wenn man jetzt so von Verlagsaugen guckt und so ein Buch gestaltet, muss man eher die Erwachsenen ansprechen oder eher die Kinder?
Oh, das müsste man jetzt die Lektorinnen fragen, ne? Ja, natürlich muss man auch die Erwachsenen ansprechen. Weil die Kinder gehen nicht so, also zumindest wenn wir jetzt wirklich von Kinderbüchern sprechen, nicht von Jugendbüchern. Die Kinder sind nicht diejenigen, die vorrangig in die Buchhandlung gehen. Die gehen wahrscheinlich mehr in die Büchereien. Ne? Also in meiner Buchhandlung zumindest sehe ich nie Kinder eigentlich.
Genau.
Also es gibt ja spezielle Kinderbuchhandlungen, jetzt nicht in der Stadt, in der ich lebe. Aber eigentlich sind es ja schon die Erwachsenen, die die Bücher für die Kinder dann aussuchen.
Das ist wieder so ein doppelter Boden. Das heißt, sie werden gestaltet eigentlich. Die müssen die Erwachsenen ansprechen, die sie dann nach Hause bringen für die Kinder. Aber den Kindern muss es auch
gefallen. Ja, den Kindern muss es natürlich auch gefallen.
Genau. Das heißt, du bist wie so eine Vermittlerin immer. Also so eine Übersetzerin zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Merke ich schon, das ist gar nicht so einfach.
Aber mit der Gestaltung habe ich ja jetzt nichts zu tun und auch noch nicht mal mit dem Titel. Mittlerweile ist es so, dass der Titel schon feststeht, bevor ich überhaupt anfange zu übersetzen bei den meisten Verlagen.
Ach, ehrlich?
Ja. Das war früher ganz anders. Früher habe ich teilweise als Übersetzerin noch Titelvorschläge gemacht.
Ja.
Ja, weil die dann schon anfangen, das Cover zu gestalten und so. Die wollen den Titel, müssen die sofort haben. Und dann habe ich manchmal das Buch noch gar nicht gelesen. Dann haben die schon den Titel. Ich finde das ungut, aber.
Also
das
sehr,
ist so.
Also die wirtschaftlichen Faktoren sind offensichtlich sehr, sehr bestimmend teilweise.
Ja, ja.
Ne? Und dann gibt es qualitative Abstriche.
Ja, ich meine, die Titel sind ja oft, das ist ja nicht schlecht, aber trotzdem.
Mhm.
In dem Fall jetzt hier ein Fall für Kate on the Case, lag es jetzt auch nah.
Genau.
Aber es gibt natürlich andere Titel, die dann völlig abweichen von dem englischen Original. Das ist, glaube ich, tatsächlich im Kinderjugendbuch viel häufiger, dass man den Titel ganz frei übersetzt.
Mhm.
Das ist in der Belletristik nicht ganz so häufig, ne?
Ja.
Da versucht man schon, den Titel einfach zu übersetzen. und nicht was ganz Neues zu finden. Ja. Und ich bin dann irgendwie nicht zufrieden damit, dass ich noch nicht übersetzt habe, aber der Titel schon steht. Ja, das gefällt mir nicht so.
Mhm. Das ist nicht so ein ganzheitliches, es zumindest widerspricht es unseren theoretischen Konstrukten, dass das Übersetzen immer ein ganzheitlicher Prozess ist, der anfängt mit dem ersten Lesen und Rezipieren und dann nochmal und dann am Schluss krönt und mündet das alles in einem komplexen Etwas. Aber das haben wir jetzt hier schon öfter gemerkt, deswegen machen wir den Podcast, ja. Es ist immer tolle theoretische Modelle und Überlegungen gibt, aber die Realität ist manchmal so banal, dass einfach ganz schnell irgendwas übersetzt werden muss. In 6 Wochen, da müssen dann 4 Leute ran. Und eine Lektorin wird es dann in ein Ganzes gießen. Was würdest du dir denn wünschen, so als Übersetzerin, also wenn du dir jetzt ein bisschen wünschen könntest, wie die Entwicklungen sind?
Ich würde mir echt wünschen, dass man den Büchern mehr Zeit lässt, dass man nicht erwartet, dass ein erstes Buch eines Autors, sei es deutscher Autor, Autorin oder jemand aus dem Ausland, der oder die übersetzt wurde, dass das immer direkt der totale Verkaufsschlager sein muss, sondern dass man auch mal ein bisschen Geduld hat oder auch mal sagt, okay, wir machen auch mal was sich nicht so toll verkauft. Früher ging das, glaube ich, noch ein bisschen mehr als heutzutage. Mhm. Das ist mein Eindruck, dass das kaum noch möglich ist. Also das ist mir jetzt erst passiert in den letzten Jahren und nicht früher, dass Reihen abgebrochen werden zum Beispiel, ne? Dass eine dreiteilige Reihe erscheinen soll, eine Trilogie und ich übersetze Band 1, ich übersetze Band 2 und dann heißt es, ne, Band 3 machen wir nicht mehr.
Weil sich wirtschaftlich nicht lohnt.
Genau. Und das ist dann, in einem Fall war es ein Krimi, bei dem die Auflösung dann im dritten Band kam.
Oh nein.
Und der dritte Band wurde dann einfach nicht mehr übersetzt. Also sowas finde ich sehr traurig. Und ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass sich das so ein Verlag nicht auch mal leisten kann, sowas dann zu Ende zu führen. Mhm. Aber gut, das sage ich jetzt so als...
Ja, also ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe und Zeit einfach für Entwicklung von Stoffen. Wie ist denn das? Du hast ja natürlich auch übersetzt für, hier auch bei einem Fall für Kate, du übersetzt natürlich auch viel in Büchern, wo Bilder eine große Rolle spielen, ne? Oder Illustrationen.
Ja, nicht so viel, aber ich habe auch ein paar Bilderbücher übersetzt.
Ja, das Bilderbuch, was
also
du mir geschickt
hast.
Ja. Wie ist das dann? Spielt das eine Rolle für eine Übersetzung? Also wenn ich jetzt sehe, sind ja wunderschöne Bilder hier drin, wunderschöne Zeichnungen. Ist das ganz separat? Du bleibst bei deinem englischen oder niederländischen Text? Oder ist dein Auge auch auf den Bildern?
Der Blick muss natürlich auf die Bilder gehen, weil da kann man sich ja sonst ganz böse verhauen. Also in diesem Buch speziell, da kommt an einer Stelle, sieht man einen brennenden Toast. Flaming Toast ist es, glaube ich, die Redewendung.
Aha.
Ich hoffe, das stimmt jetzt, so wie ich sage. Und auf Deutsch konnte man da jetzt aber nicht brennender Toast schreiben. Wie habe ich das denn übersetzt? Irgendwas mit die Hütte brennt oder jetzt brennt aber die Hütte oder so habe ich dann, glaube ich, daraus gemacht.
Ja.
Und mit viel Fantasie könnte man auch denken, dass dieser Toast vielleicht, naja, also dann, man denkt sich jetzt jedenfalls nicht, komisch, warum ist da ein Toast, hoffe ich.
Ach so, ja klar, dann musst du sozusagen deine Interpretation so ein bisschen anpassen.
Also ich hatte eigentlich darum gebeten, also ich habe gefragt, kann man da vielleicht die Illustration neu machen und das ging aber nicht. Warum auch immer, das ging halt nicht.
Es geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Weil die Illustrationen sind ja meistens fest.
Ja, aber man könnte ja die Illustratorin fragen, machst du uns für, ich weiß nicht, was die dafür dann kriegen würde, machst du uns für 100 Euro das eine Bild neu?
Ein Toast in der Hütte, damit es passt, ja.
Ja, ohne Toast, der Toast ist ja gar nicht, ne? Der spielt ja in der deutschen Redewendung gar keine Rolle.
Na stimmt, weil
Rolle.
Natürlich in den Illustrationen hier in dem Buch sind natürlich auch Kochen für unliebsame Gäste, steht ja mitten in der Illustration auch drin, das muss ja auch geändert werden, kannst du ja nicht einfach das Englische drin lassen.
Genau, da musste man sehr aufpassen, weil das teilweise auch so ganz kleine Fipsel-Dinger waren. Ja. Und man, oh nein, da steht ja immer noch mal was Englisches, da haben wir so viele Durchgänge auch gehabt.
Ja.
Ich hoffe, wir haben nichts übersehen am Ende.
Wunderschön.
Aber es ist sehr liebevoll gemacht.
Ja, sehr liebevolles Buch, sehr, sehr süß. Mhm. Ah, das heißt, das spielt auch noch eine Rolle, natürlich, die Illustrationen, auf die du gucken musst, ob das dann alles sozusagen zusammenstimmt.
Beim Bilderbuch ist das ja, oder beim Comic stelle ich mir das auch ganz schwierig vor.
Ja, das kommt bald. Also eine Comic-Übersetzerin kommt auch bald hier
im
Podcast. Dann
hören
wir uns nochmal an, wie das funktioniert mit den ganzen Sprechblasen, was da noch und zu beachten ist. Das heißt, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, Bilderbücher zu übersetzen. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug erfahren über Kinder- und Jugendbuchliteratur und wissen, das ist ja also so ein weites Feld. Das ist ja praktisch gar nicht zu beschreiben, einfach nur mit Kinder-Jugendbuchliteratur. Das heißt, du gehst von Tribute von Panem rüber bis zu einem Fall für Kate, musst dich damit beschäftigen, ob ein Toast brennt oder eine Hütte brennt und dir dann noch irgendwie Drachennamen ausdenken für alles. Also langweilig ist dein Beruf nicht.
Nein, glaube ich. Absolut nicht.
Vielen Dank. Das war echt so ein total spannender Podcast und ich hoffe, dass für euch, die ihr da draußen seid, vielleicht ist euch das ein oder andere noch hängen geblieben und euch fällt was ein zum Vorlesen. Aber aufs Abradiesel, da werden wir uns auf die Jagd begeben und es kommt in die Shownotes und wer es zuerst findet, der darf sich bei uns melden. Ja gut, vielen Dank. Das war Überübersetzen. Ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Kunst brengt
meer. Y por supuesto, hablar de la traducción. Переводчица.